Liebe Gemeinde, wir können nicht von Ostern reden, ohne gleichzeitig auch vom Tod zu reden. Denn es geht ja zu Ostern darum, dass der Tod entmachtet worden ist. Und wenn wir vom Tod reden, dann reden wir von etwas, was wir eigentlich gar nicht verstehen und fassen können. Ich erinnere mich noch gut, als ich so 12, 13 Jahre alt war, ich wohnte damals mit meinem Bruder, der ein Jahr jünger war, zusammen in einem Zimmer. Wenn wir abends noch ein wenig, da wurde das Licht ausgemacht, dann haben wir noch ein bisschen miteinander geplaudert und manchmal waren dann auch ernste Gespräche dabei. Und ich erinnere mich noch, dass wir manchmal gesprochen haben, könntest du dir vorstellen, jetzt einzuschlafen und nie wieder aufzuwachen? Also auch nicht in 1000 Jahren, nie wieder, du bist einfach weg. Und wir kamen beide zu dem Ergebnis, das können wir uns unmöglich vorstellen. Irgendwann muss doch auch dieses unendliche Nichtsein mal wieder aufhören. Wir sind es doch gewohnt, immer wieder aufzuwachen. Und das war für uns unvorstellbar, nicht mehr da zu sein, obwohl wir erst 12 Jahre waren. Das hat ja schon unendliche Zeiten ohne uns gegeben. Aber wir konnten uns nicht vorstellen, dass es nochmal eine Zeit kommen würde, in der wir einfach ausgelöscht sind. Das war für uns unbegreiflich. Andererseits haben wir erfahren, vom Wellensittich bis zum Großvater, dass Menschen und Tiere, die uns nahestanden, ich möchte es auch mal vom Wellensittich sagen, da haben wir auch auf die Auferstehung sogar gehofft als kleine Kinder, aber dass der Wellensittich wieder lebendig werden könnte. Ich weiß doch, wie wir, der Hund war versehentlich raufgetreten und dann hatten wir den Wellensittich schön gebettet und haben gebetet und haben gehofft, dass da doch wieder Leben reinkommt. Er ist gestorben. Und so haben wir erlebt, sowohl Tiere, die wir lieb hatten, als auch Menschen, die wir lieb hatten, die sind einfach weggenommen worden und nicht wiedergekommen. Der Tod hat ein Ende gesetzt, ein Ende von Beziehungen. Und umso mehr das dann deutlich geworden ist, bis heute hin, muss ich sagen, ist der Tod auch für mich, obwohl ich an vielen Sterbebetten gesessen habe und viele Menschen so praktisch wie am Bahnhof verabschiedet habe in diese Richtung und sie darauf vorbereitet habe, dennoch ist der Tod mir seltsam fremd geblieben. Wie so ein Stern, man kann lange reisen und der bleibt immer noch ein winziger Punkt. Unvorstellbar, nicht fassbar. Wenn ich uns so mal ein Bild vor Augen stellen möchte, dann ist das Bild von einem großen, schwarzen, dunklen Loch. Wir können keinen Einblick bekommen. Nichts daraus kommt uns entgegen, dass wir sehen könnten, was und wie das dort ist. Und um dieses schwarze Loch kreisen wir. Und wie so ein schwarzes Loch, das hat so praktisch, man, die Sterne kreisen darum und nach wird einer nach dem anderen hineingezogen. Und auch das erleben wir immer wieder. Einer nach dem anderen verschwindet aus unserem Blickfeld in Richtung Tod. Der Tod greift nach Menschen und da geht es nicht mal so, dass man sich anstellen könnte, altersmäßig, dass der eine sagt, ich bin noch jung, ich stehe noch ganz weit hinten und habe noch ganz lange Zeit und jetzt kommt erst mal der Älteste oder so ran, sondern das ist ganz unterschiedlich, auch das erleben wir. Aber wir erleben alles, und da kommen wir nachher noch etwas dazu, alles kreist letztlich um den Tod. Der Tod hat eine ganz enorme Bedeutung und wir stehen macht- und hilflos davor. Mit der Frage, die sich die Philosophen aller Zeiten gestellt haben, aber auch die jeden Einzelnen beschleichen kann, was hat das alles eigentlich für einen Wert, wenn doch nachher alles im Nichts verschwindet, wenn einfach der Vorhang fällt und dann wissen wir sowieso nicht mehr, was gewesen ist. Hat dann das ganze Leben einen Wert? Es wird oft gesagt und gedacht, die Menschen zu Jesu Zeit, das waren halt noch ganz einfach gestrickte Menschen, die noch viel glauben konnten, also die einfach Märchen und Mythen so als wahr entgegengenommen haben und sich nicht viele Gedanken machen wie wir modernen Menschen. Aber ich denke, wenn wir die Zeugnisse der damaligen Zeit und auch das Zeugnis, was wir gerade gelesen haben, das ja 2000 Jahre alt ist, sehen, dann geht es wie beispielsweise mit meiner Kindheit und mit mir heute, nachdem ich schon 50 Jahre weiter bin oder etwas mehr als 50 Jahre, diesen Gegenständen wie dem Tod, den bin ich noch keinen Schritt näher gekommen, obwohl ich viel darüber nachgedacht, viel darüber gelesen habe, an vielen Sterbebetten mit Menschen darüber gesprochen habe und sie vorbereitet habe auf diese Reise, bin ich dem Tod noch keinen Schritt näher gekommen. Und ich freue mich auch natürlich, wenn ich noch eine Weile nicht in diesem Loch lande, menschlich gesehen, aber ich bin ihm auch noch nicht näher gekommen. Die Menschen damals waren genauso wie wir. Das waren auch Menschen, die Verstand hatten, die auch nachgedacht haben und die manches, was wir nicht begreifen können, auch nicht begreifen konnten. Wir haben von drei Frauen gehört, die früh am Morgen ans Grab kommen. Und diese drei Frauen hatten gleich nach dem Schabbat, der Schabbat hatte nach unserer Zeit jetzt am Samstagabend aufgehört mit Sonnenuntergang, dann konnten sie einkaufen gehen. Sie haben Salben und Öle gekauft, wohlriechende Salben und Öle, um Jesu zu salben. Das war im Prinzip die letzte Ehre, die sie ihm erweisen konnten, seinen Körper einzusalben und dass das wohlriechende Salben waren, die sehr aromatisch waren. Ich hatte ja letzte Woche so eine kleine Kostproben mitgebracht, sehr aromatisch riechende Öle, die sollten eigentlich, waren die auch dazu gedacht, den Verwesungsgeruch zu überdecken. Einfach das Grab doch noch etwas wohnlicher zu machen, mit einem Wohlgeruch auszufüllen, weil man wusste, da wo der Tod waltet, da ist nachher kein Wohlgeruch mehr. Da ist Verwesung, da vergeht der Mensch, da zerfällt er. Für mich sind diese Frauen, als ich jetzt darüber nachdachte, symbolisieren sie so etwas wie einen ohnmächtigen Widerstand gegen den Tod. Und diesen ohnmächtigen Widerstand gegen den Tod können wir in der ganzen Menschheitsgeschichte sehen. Das geht beispielsweise los, oder nicht geht los, das war schon früher bei den Großsteingräbern, wo Menschen, wenn jemand gestorben war, einen mächtigen Stein aufgerichtet hat, die sind so groß, wenn man so ein Großsteingrab besichtigt hat, man weiß gar nicht, wie die das hinbekommen haben mit ihren technischen Mitteln. Die haben große Steine aufgerichtet. Sie wollten dem Tod etwas Bleibendes entgegensetzen. Sie wollten, dass der, der verstorben ist, nicht in Vergessenheit gerät. Auch wenn wir heute rätseln, wer da alles verstorben sein mag. Aber wir sehen heute noch diese Monumente, die sie aufgerichtet haben, im Andenken an ihre Toten. Und sie haben sich wahnsinnig viel Mühe gemacht, um dort Begräbnisstellen zu errichten, die über Jahrhunderte, Jahrtausende erhalten geblieben sind. Ich kann nur einige kleine Streiflichter dieser Versuche, dem Tod etwas entgegenzusetzen, ohnmächtig ihm zu widerstehen, schildern. Ein anderes Beispiel, die Pyramiden in Ägypten und die Pharaonen, die sich haben einbalsamieren lassen. Damals die mächtigsten Menschen, die dachten, so können wir den Tod überdauern. Die Verwesung können wir mit Salben und mit irgendwelchen Hilfsmitteln überbrücken. Und sie haben sich da aufwendig einbalsamieren lassen, haben ihr Leben lang gebaut an riesigen Pyramiden, die eigentlich nur Grabstellen sind. Das war der ganze Lebensinhalt und nicht nur der Lebensinhalt eines Pharaos, sondern da haben Hunderte und Tausende Menschen gearbeitet, um für einen Menschen eine Stelle zu machen, dass er sagt, ich bleibe, ich überdauere. Und wenn wir heute mal so eine Mumie anschauen von einem Pharao, in dem Körper möchte ich nicht leben. Das ist echt, das ist so, das sieht nicht, das sind Ölsardinen noch wirklich wie junge Mädchen auch. Also völlig zerfallen, wie eine Moorleiche so ähnlich. Das ist das, was übergeblieben ist von einem Pharao, der sich alle Mühe seiner Zeit gegeben hat, den Tod zu überdauern. Und wir können weitergehen durch die Jahrhunderte, was man für Versuche unternommen hat, um dem Tod wenigstens ein bisschen Widerstand entgegenzubringen. Es geht bis in unsere heutige Zeit, Manchmal denkt man, wir können dem Tod dadurch zumindest einen Widerstand entgegenbringen, indem wir sagen, der Verstorbene lebt auf ewig in unseren Herzen. Können wir manchmal in Traueranzeigen lesen. Das ist ganz lieb gemeint und ist auch aus Liebe heraus geschrieben, aber dieses Ewig ist relativ. Man vergisst dabei, auch man selber wird ja eines Tages und menschlich gesehen gar nicht so weiter Zeit, wird man selber auch im Tod sein und alle Erinnerungen werden dann auch auslöschen. Das heißt, ewig kann niemand von uns etwas im Herzen behalten, sondern nur für einen begrenzten Zeitraum. Und wenn wir manchmal zurückdenken, gerade wenn wir sagen, wir leben in der Erinnerung unserer Lieben weiter. Ich weiß nicht, wer von euch einen Stammbaum zurückverfolgen kann, der Familie. Meine Frau kann das fast bis zur Reformation. Aber die Namen, die dort stehen, also ihr Vater hat so Ahnenforschung ein bisschen betrieben, aber die Namen, die dort stehen, sind einfach leere Namen. Da weiß man über die Personen gar nicht mehr. Da steht einfach ein Name. Und irgendwann hört diese Linie auf und irgendwann sagen die Namen einem nichts mehr. Auch das ist nicht etwas, um zu überdauern. Es gibt viele Dinge, mit denen wir versuchen, den Tod noch etwas schön zu färben und uns seinen Ernst und seine bedrückende Wirklichkeit so zu verschleiern. Ein wunderschöner Sarg beispielsweise. Und es gibt auch manche Leute, das sind natürlich eher Leute, zu denen wir nicht gehören, die sich den Sarg auch noch mit mancherlei Luxus ausstatten lassen. Wer weiß, vielleicht eine kleine Bar, also das ist ein bisschen übertrieben, aber irgendetwas. Aber früher hat man beispielsweise auch den Toten so Grabbeigaben gegeben, damit sie nicht hungrig sind unterwegs. Aber auch so etwas gibt es, wunderschöne Kränze und wunderschöner Blumenschmuck. All das, wenn wir zu einer Beerdigung kommen, ich war letzt gerade auf der Beerdigung der Tante von Bärbel, da sieht es eigentlich total festlich und schön aus. Das ist auch gut und richtig, denn dadurch soll natürlich dem Verstorbenen gegenüber auch Liebe ausgedrückt werden. Aber dennoch kommt man eigentlich diesem Gedanken nicht nahe, was für eine zerstörerische Realität der Tod ist. Und von daher kommen diese Frauen ans Grab und sie wollen etwas Letztes tun, dem Tod noch etwas entgegensetzen. Und wenn es nur so ist, dass das Grab von Wohlgeruch erfüllt wird, aber letztlich ist all das, was wir dem Tod entgegensetzen können als Menschen, selber nur vergänglich, weil wir wissen, auch wir und alles, was ist, wird mit in den Tod hineingezogen. Das Zweite, die Menschen damals waren genauso wie wir gebannt von dem Blick auf den Tod. Das zeigt sich darin, dass sie das offene Grab und auch das leere Grab, also das offene und leere Grab, gar nicht richtig sehen konnten. Sie haben zwar diese Tatsache wahrgenommen, konnten es aber nicht so einschätzen, was das bedeutet. Gebannt vom Tod sind auch wir. Der Tod bestimmt unsere Wirklichkeit bis heute. Wenn wir in der Zeitung lesen, überall drängt er sich uns auf. Die schwarzen Seiten, Bärbel schlägt die mal als erste auf, wenn wir die NBZ, weil sie dann hier aus der Gegend, viele Menschen kennen sie, ist in Oldenburg aufgewachsen. Die schwarzen Seiten sind jedes Mal gut gefüllt. Auch da fällt unser Blick gleich hin. Jede Krankheit, die wir erleiden, macht uns darauf aufmerksam, du bist gefährdet. Die Grippewelle, die kam, was ist im Blick? Viele Menschen sterben daran. Und das ist das, was Angst macht vor der Grippewelle, obwohl es natürlich auch relativ gering ist, diese Anzahl der Menschen, also in Bezug auf die Erkrankten. Aber der Tod zieht uns auch dort so in seinen Bann, dass wir nicht in der Lage sind, unseren Blick abzuwenden. Dass wir nicht in der Lage sind, andere Perspektiven zu entwickeln. Jeder Arzt, kämpft letztlich gegen den Tod. Und jedes Mal, wenn wir einen Krankenwagen mit Martinshorn vorbeirauschen sehen, dann wissen wir, hier geht es um Leben und Tod. Nicht immer zwar, weil das kann man schlecht abschätzen, aber es ist immer etwas ganz Dramatisches. Und jede Krankheit, alles bannt unseren Blick auf den Tod. Und so sind auch diese Frauen, als sie zum Grab kommen, sie sehen das offene Grab, sie hatten sich davor schon Gedanken gemacht, wer wird den schweren Stein hinwegwälzen? Aber die Liebe hat sie hingezogen, die Liebe zu Jesus. Und sie dachten sich, und das ist wohl auch etwas ganz Wahres, die Liebe kann viele Probleme überwinden. Die Liebe hat das Potenzial, Steine hinwegzurollen, Hindernisse aus dem Weg zu nehmen. Und ihre Liebe zu Jesus war so stark, dass sie sich von einem zu erwartenden Hindernis nicht haben abhalten lassen, sondern haben gedacht, das wird sich lösen lassen. Und dann finden sie das Grab offen. Dann gehen sie rein und sehen, da liegt niemand mehr. Und dann sitzt sogar noch ein Jüngling da und erzählt ihnen etwas, worauf wir dann gleich noch zurückkommen werden. Aber sie sind so gebannt von der Tatsache des Todes, dass sie nicht auf einen anderen Gedanken kommen, außer auf den, jemand muss Jesus weggenommen haben. Der ist nicht da. In einem anderen Evangelium heißt es, im Johannesevangelium, da fragt Maria Magdalena, die übrigens immer in allen vier Evangelien an der ersten Stelle steht, weil sie eine ganz besondere Beziehung zu Jesus hatte, da fragt sie einen Mann, also diesen Mann, den sie dort begegnet, hast du ihn gestohlen, hast du ihn weggenommen, den Toten? Es gibt für sie keine Perspektive, es gibt für sie keine Perspektive, letztlich anders zu deuten, als dass das doch irgendwie innerweltlich zugehen muss. Wenn der Leichnam nicht mehr da ist, dann muss jemand ihn weggeführt haben, weggebracht haben. Und so sind auch diese Indizien, die heute gerne für die Auferstehung angeführt werden, auch von Theologen, diese Indizien sind für diese Frauen nichtssagend. Und auch da sehen wir, dass die Frauen gar nicht so altmodisch sind, dass sie nicht einfach irgendwie sich auf irgendwelche Mythen einlassen oder auf irgendwelche Gedanken, sondern dass sie tatsächlich Menschen sind, die mit beiden Beinen, wie wir heute auch, auf den Boden der Tatsachen stehen und das einfach nicht deuten können, was dort passiert ist. Und dann fängt dieser Jüngling, der dort sitzt, so am Fußende dieser Steinplatte, auf der der Tote gelegen hat, der sagt ihnen, ich weiß, dass ihr Jesus sucht, der ist nicht hier, der ist auferstanden, den hat Gott auferweckt. Und geht jetzt hin zu seinen Jüngern und sagt, geht nach Galiläa und dort wird er euch begegnen. Jetzt kommt die Osterbotschaft sogar noch wörtlich da und wir können mit Goethe sagen, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Sie hören diese Worte, aber was passiert? Sie werden nicht froh. Das kalte Grausen erfasst sie. Sie sind erschüttert. Das soll passieren. Das ist passiert. Und wie von einem, ich würde fast sagen, von einer Tarantel gestochen, ergreifen sie die Flucht. Auch das zeigt wieder, dass die Osterbotschaft nicht einfach damals von den Menschen so selbstverständlich akzeptiert wurde oder wie manchmal gesagt wird, dass sich die Menschen das ausgedacht haben, sondern das war etwas im buchstäblichen Sinne Unglaubliches. Sie waren ganz im Bann des Todes und waren nicht in der Lage, da eine neue Perspektive einzunehmen. Sie waren nicht in der Lage, das zu verstehen, was ihnen dort gesagt wurde. Das hat sie völlig durcheinander gebracht. Und ich denke, wenn wir uns deutlich machen, was die Osterbotschaft für uns bedeutet, man kann den Satz ganz schnell sprechen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber das, was das für Konsequenzen hat, dass das wirklich so passiert ist, das ist nicht leicht zu ergreifen. Und wenn wir uns das deutlich machen, dann kann uns schon ein Schauer erfassen. Der Tod ist besiegt. Letztlich haben die Frauen das gehört, sie haben es gehört, aber sie haben es nicht ergreifen können. Sie haben es nicht glauben und nicht fassen können. Etwas, was zu wunderbar ist. Und so mag es auch uns gehen. Alle Jahre wieder hören wir die Osterbotschaft. Immer wieder hören wir, Jesus ist auferstanden. Aber ist das etwas, was wir wirklich zu Herzen nehmen? Der Tod, dieses große schwarze Loch, um das sich alles dreht, ist verschlungen vom Leben, so sagt Paulus das in seinen Briefen. Jesus hat den Tod besiegt, er hat ihm den Stachel genommen. Ist das etwas, was in unserem Leben eine Rolle spielt? Können wir das erfassen? Ich selber muss sagen, das ist so unbegreiflich, dass auch ich, auch als Pastor, nach vielen Jahrzehnten des Pastorsseins immer wieder neu zugreifen muss. Das ist wirklich etwas im buchstäblichen Sinne für uns als natürliche Menschen nicht Fassbares, weil der Tod mit dem, was wir vor Augen haben, so übermächtig auf uns eindringt und uns so übermächtig anspricht. Und dennoch ist das die Botschaft des Evangeliums und der Mittelpunkt des Christseins. Es geht beim Christsein nicht darum, dass Jesus Bergpredigt gehalten hat und alle, die ihm nachfolgen, sollen danach leben. Natürlich sollen wir leben, was er gesagt hat und natürlich sollen wir uns an seine Worte halten, aber dass wir, wenn es so wäre, er ist der große Lehrer und wir sollen halt nach dem tun und das weitergeben und lehren, was er gelehrt hat, dann wären wir gar nicht über das Judentum hinausgekommen oder über andere Religionen, die uns sagen, da wird etwas gesagt, es wird etwas verkündigt und wir sollen uns bemühen, dem gerecht zu werden. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist, dass Gott selber in Jesus Mensch geworden ist, dass er selber in den Tod gegangen ist und dass der Tod sich an ihm verschluckt hat. So kann man das ein bisschen salopp sagen. Der Tod konnte ihn nicht behalten. Jesus ist das Leben und er hat den Tod letztlich den Todesstoß versetzt. Und das, die Zumutung, die darin besteht, ist natürlich das, was wir vor Augen haben, dass das immer noch voll von dem Bann des Todes ist, der auf uns einwirkt. Und trotzdem steht diese Botschaft fest, er ist, wie Paulus im 1. Korinther 15 sagt, der Erstling von denen, die auferstanden sind. Und Paulus sagt auch, wenn er nicht auferstanden ist, können wir eigentlich Kirche schließen. Dann hat die Kirche keine Bedeutung mehr. Dann ist sie vielleicht eine Moralanstalt, wo wir sagen können, wir bemühen uns um ein gutes Miteinander und das ist unser ganzer Inhalt. Aber das, was den christlichen Glauben von Anfang an ausmachte, ist die unerschütterliche Gewissheit oder dieser Glaube, Jesus ist tatsächlich auferstanden, er hat den Tod besiegt und ich werde mit ihm leben. Deswegen können wir bei der Beerdigung auch sagen, dass, weil Jesus auferstanden ist, dass wir auch auferstehen werden, dass wir nicht mit unseren Blicken auf dem Grab, dass wir auch mit schönen Blumen die Wirklichkeit des Todes verschleiert. Obwohl ich habe gemerkt, als meine Frau gestorben war, vor nun 21 Jahren, war das Grab für mich wichtig. Ich will das auch nicht relativieren, es war für mich wichtig, einfach als ein Erinnerungsort. Und es war für mich wichtig, jeden Tag, das erste Jahr bin ich jeden Tag hingegangen. Also das Grab soll jetzt auch nicht dadurch relativiert werden, dass man sagt, das hat keine Bedeutung. Und dennoch ist dieses Grab doch etwas, was ein Stück weit Linderung schafft, aber nicht Abhilfe schafft, nicht den Tod überwinden kann. Auch der schönste Grabschmuck nicht, auch der schönste Grabstein nicht. Da wird ganz viel Mühe verwendet und ganz viel Geld reingesteckt, aber auch dort ist nichts Überdauerndes. Letztlich deutlich zu machen, und das war mein Trost auch, als meine Frau gestorben ist, wir werden auferstehen, wir werden leben, auch wenn wir sterben, so sagt Jesus. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn man an einem Sterbebett sitzt, wenn man mit Menschen zu tun hat, die wirklich nichts mehr hier und heute zu hoffen haben, die an der Schwelle zum Tod stehen und fragen, was kommt denn jetzt, dann können wir ihnen zusprechen, wenn du Christus in deinem Herzen hast, wenn du deine Hoffnung auf ihn setzt, dann darfst du sicher sein, dass du eine Zukunft hast, auch über den Tod hinaus. Dann kannst du, wie wir uns damals, als mein Bruder und ich gesprochen haben, die Frage gestellt haben, wie ist es, nie wieder da zu sein? Dann kannst du wissen, du wirst mit ihm sein. Der Tod ist entmachtet. Und das ist das Einzige, was einem bleibt, wenn man dann am Sterbebett sitzt und mit jemandem spricht und betet. Diese Botschaft, die so unglaublich ist, dass ich auch sagen muss, man kann sie nur mit Furcht und Zittern hören und glauben und dennoch die Botschaft, die größte und wertvollste Botschaft der Welt ist. Die Botschaft, um deretwillen Menschen auch bereit sind, selbst den Tod zu riskieren, wenn sie als Christen verfolgt werden. Und noch ein letztes zum Schluss, und das soll uns noch einmal ein Stück weit Mut geben. Es wird gesagt, geht hin und sagt den Jüngern und Petrus, dass sie nach Galiläa vorgehen wollen, weil ich ihnen begegnen möchte. Warum wird Petrus da extra erwähnt? Das könnte man ganz leicht überlesen. Petrus hatte, als Jesus gefangen war, gefoltert wurde, ihn dreimal verleugnet. Und es hätte sein können, oder das war vielleicht auch so, wenn Petrus gehört hätte, der Herr ist auferstanden, dass er einen furchtbaren Schreck bekommen hätte. Ihm zu begegnen, dem ich Unrecht getan habe, den ich verleugnet habe. Jesus hatte selber gesagt, das können wir nachlesen in den Evangelien, wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Was musste das für Petrus bedeuten? Und wenn er jetzt extra eingeladen wird, dann sollte das ein seelsorglicher Hinweis sein. Auch du bist nicht verstoßen. Auch du, der du Unrecht getan hast, im letzten Moment, der du mich in der größten Not alleine gelassen hast, der du furchtbar schuldig geworden bist, auch du bist eingeladen in die Ewigkeit. Auch du bist eingeladen, mir nachzufolgen. Und das soll uns Mut machen. Vielleicht gibt es auch bei uns manchmal diesen Gedanken, wie stehe ich denn da vor Gott, mit dem, wo ich schuldig geworden bin? Wie stehe ich da? Kann Gott mir noch vergeben? Gibt es auch für mich eine Hoffnung und eine Chance? Dann soll uns dieser kleine Hinweis auf denjenigen zeigen, ein enger Freund Jesu, der ihn dann in der entscheidenden Frage und in der entscheidenden Stunde im Stich gelassen hat. Etwas ganz Schreckliches, was man sich selber kaum verzeihen kann, wenn einem so etwas passiert. Und auch dieser Petrus wird persönlich angesprochen. Auch er soll hören, du bist dabei, es ist dir vergeben. Petrus hatte nicht mal um Vergebung gebetet. Er hatte geweint über sich, wie wir vielleicht auch manchmal über uns weinen können. Aber Jesus hatte ihm vergeben. Und auch das, keiner muss, und das ist ja die Botschaft von Karfreitag, zurückbleiben, weil er denkt, ich bin unwürdig. Ich habe es gar nicht verdient. Ich bin in meinem Leben schuldig geworden an anderen Menschen und an Gott. Sondern jeder Mensch ist eingeladen, der Osterbotschaft zu glauben. Der Herr ist auferstanden. Amen.